Wir haben einen großen Herrn. Jesus Christus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn wir uns hier heute am Himmelfahrtstag versammeln, dann freuen wir uns an diesem Königtum Jesu, an seiner Herrschaft. Und ich darf Sie begrüßen in diesem Gottesdienst und freue mich, dass Sie sich heute Morgen aufgemacht haben. Wir wollen miteinander singen von diesem Lied 424, die ersten drei Verse. Wir wollen beten. Du, unser Herr und König, wir kommen heute zu dir mitten im Lauf dieser Woche und halten inne mit unserer Arbeit. Und wir haben tagtäglich zu tun mit unseren eigenen Schwächen, mit Enttäuschungen, mit Schwierigkeiten. Und wir sehen auch so viel, was Menschen nicht vermögen. Da kommen wir zu dir, Herr, um deine Macht neu zu erfahren. Gib du uns eine gewisse und lebendige Hoffnung. Wir sind so froh, dass dein Thron feststeht, dass ihn niemand umstoßen kann. Du weißt auch, wie unser Glaube manchmal angefochten ist, wie wir selbst immer wieder fragen nach den Dingen der Sichtbarkeit, die doch vergehen. Und da freuen wir uns, dass du in der unsichtbaren Welt dein Reich schon begonnen hast und es auch heute bei uns und in unserem Leben ausbreiten willst. Komm du zu uns und mach dir alles untertan. Und herrsche über uns, damit du König und Herr auch in unserem Leben heißen kannst. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Du, Herr, bist König, immer und ewiglich. Amen. Paulus hat im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15, die überragende Bedeutung des erhöhten Herrn Jesus Christus herausgestellt. Wenn etwa davon gesprochen wird, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, so heißt das doch, dass Jesus dort sitzt, wo die Schalthebel der Geschichte Gottes in dieser Welt laufen. Er ist der Letzte, der Größte und der Wichtigste. Und Paulus hat das dann durchdacht, das hat ja Konsequenzen für unser eigenes Leben, das geht hinein in unser ganzes Weltverständnis, wenn Christus der Herr und König ist. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm, in Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Und Jesus ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, mit seiner ganzen Fülle in Jesus zu wohnen und durch ihn alles zu versöhnen mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Dann singen wir: Jesus Christus herrscht als König, 96, die ersten drei Verse. Wir lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, von Vers 4 bis Vers 11. Und während Jesus mit seinen Jüngern zusammen aß, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißungen des Vaters zu warten, die ihr, so sagte er, von mir gehört habt. Und Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, schon in wenigen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn: Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Er aber antwortete ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu kennen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke entzog ihn ihren Blicken. Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen. Herr, mach uns deine Herrschaft ganz groß. Amen. Wir leben heute in einer Welt, die uns immer mehr zum Problem wird. Sie müssen nur hören, wie die denkenden Leute heute sprechen. Da werden sehr pessimistische Prognosen gewagt. Man sagt, das ist alles ungemein dunkel, Zukunft der Menschheit. Die Erdbevölkerung in ihren riesigen Ausmaßen, die sie nicht stoppen lässt. Die Armut, die ja trotz einer großartigen Hilfsbereitschaft weltweit nicht kleiner, sondern größer wird. Die Wirtschaftsprobleme, die von Jahr zu Jahr schwieriger werden. Und wenn man in den letzten Jahren gehofft hat, der Friede wäre ein wenig sicherer geworden, so sagt Karl Friedrich von Weizsäcker, die 80er Jahre werden die Hauptbewährungsprobe des Friedens werden. Man fragt sich, wo steuert das alles eigentlich hin? Was ist nur los mit der Natur, die wir immer mehr zerstören, mit den Sorgen, die wir nicht abbauen, sondern die uns immer mehr über den Kopf wachsen? Ich denke, viele von Ihnen empfinden das nicht bloß im Blick auf die weite Welt und die großen Probleme, in denen wir drinstehen, sondern sie empfinden das auch im Blick auf die Probleme, die sie selber leben. Unsere kleine Welt anfängt im Familienkreis, im Nachbarschaftskreis, in den Berufsfragen, die sind ja bei vielen von uns so bedrängend groß, dass sie gar keinen Ausweg mehr wissen. Manche bis hinein in unsere Gemeinde sind ja schier erdrückt bis in ihr psychisches Innenleben hinein von den Aufgaben, die gefordert sind und die man nicht leisten kann. Und da fragt man sich, wo ist denn eine Lösung, wo ist denn eine Hilfe für uns da? In der Bibel steht ein schreckliches Wort. Gott hat diese Welt dahingegeben. Das Schlimmste, was in unserem 20. Jahrhundert sich vollziehen kann, ist, dass Gott diese Welt sich selber überlässt. Dann haben wir unsere moderne Technik, dann haben wir unsere Errungenschaften, unsere Philosophie, wir haben unser Unterhaltungsprogramm, wir haben unsere Freuden, unsere Freizügigkeit. Jeder kann tun und lassen, was er will. Und es ist die Hölle. Wir sagen, ist da noch jemand, der uns hört? Gibt's noch jemand? Das ist das erschütterndste Zeugnis unseres Jahrhunderts, dass zur größten religiösen Frage die Frage geworden ist, ob überhaupt noch ein Gott sei. Die dümmste Frage, die ein Mensch überhaupt stellen kann. Da jeder Mensch schon durch seine Existenz weiß, dass es einen Gott gibt. Und das ist zur Grundfrage eines von Gott losgelösten Menschen geworden. Der Schrei in die unendlichen Weiten dieser Welt, wo ist jemand? Gibt es etwas, an das man noch glauben kann? Das wundert uns gar nicht, dass auch der Himmelfahrtstag längst die Beute des gottlosen Menschen geworden ist, der Zerstörung. Schade, dass sich auch Christen an dieser Zerstörung des Himmelfahrtstages beteiligt haben. Und der Mensch heute hat gar kein Gefühl mehr, was es heißt, dass doch noch ein Himmel über ihm ist. Er hat gelächelt, er hat es zum Mythos erklärt und hat es weggeschoben von sich. Er braucht das alles nicht mehr. Er schafft die neue Welt, neue Erde ohne Himmel, das Paradies auf dieser Welt. Und es sind ja Milliarden Menschen, die in der Gebundenheit unter östlichen Ideologien leben und die anderen, die das in der westlichen Ideologie des Wohlstands genauso ohne Gott praktizieren wollen. Wir schaffen die neue Welt. Wir brauchen keinen Gott, dem wir verantwortlich sind. Und auf einmal hat sich das vollzogen. Der Himmel blieb stumm. Der Himmel blieb verriegelt. Und die Menschen haben keine Hoffnung mehr. Schauen Sie sich heute um, wie Menschen durch die Straßen ziehen, und damit sie fröhlich werden, noch eine Weinflasche in den Arm klemmen, damit der Tag recht heiter werde und am Ende mit einem brummen Schädel nach Hause ziehen. Und die ganzen Nöte tragen sie mit sich und die niemand mehr löst. Und da feiern wir Himmelfahrtsfest, das ist so groß. Wir freuen uns, und ich hätte heute Morgen am liebsten all die wunderbaren Himmelfahrtslieder gesungen. Jetzt ist der Himmel über uns offen. Wir dürfen ins Heiligtum Gottes treten, nicht bloß hier in der Kirche, sondern zu Hause, wo sie sind. Sie dürfen wissen, Christus, der erhöhte Herr, ist bei ihnen. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Ich bin bei euch, da wo sie nachts nicht schlafen können, steht er bei ihnen und legt ihnen die Hand aufs müde Haupt und sagt, sag mir doch deinen Schmerz und das, was dich bedrängt. Er ist da, wenn sie die Lasten nimmer tragen können, wenn die Schmerzen zu groß werden und wenn die Einsamkeit sie bedrängt. Er ist da, der Herr Himmels und der Erden. Wenn sie das wieder erkennen können, dann bricht schon wieder die Freude durch. Wenn sie ihn sehen können, da entscheidet sich jetzt viel, ob wir begreifen, was Himmelfahrtstag ist, ob wir wie in dieser von Gott gelösten Welt leben, ohne Hoffnung, allein mit uns selber, im Selbstgespräch mit den Menschen, ob wir nur Menschen vor uns sehen mit allen Nöten oder ob wir den Herrn vor Augen haben und ihn anbeten. Ich kann Ihnen nichts anderes predigen, aber Größeres gibt's auch nicht, als immer wieder Ihren Blick auf den Thron Jesu richten. Dieser Thron wankt nicht. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist unser Trost, das ist unsere Freude, das ist unser Glauben. Die auf diesen Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich wünsche Ihnen heute solch einen freien Blick auf den erhöhten Herrn Jesus Christus. Das ist Wissen für sich selber. Mein Leben steht unter der Führung und Lenkung des Herrn Jesus Christus und ich darf meine Straße ziehen unter seiner treuen Führung und unter seiner wunderbaren Bewahrung. Er ist mein König und mein Herr. Ich möchte aus dieser großen Himmelfahrtsgeschichte, die wir heute haben, nur eins herausgreifen und das in drei Unterteilungen mit Ihnen besprechen. Dass Jesus sein Reich baut. Das ist der erste Punkt. Er baut sein Reich heute. Er baut sein Reich heute, ja, jetzt wo? Heute. Wirklich, wenn Sie sich umschauen. Ich bin gestern nochmal bei der Predigtvorbereitung an meinen Zeitungsständer hingegangen, habe die Zeitung nochmal so durchgeblättert. Wenn man das so liest, wo Brezhnev und Deng Xiaoping und wie heißen sie alle, die Herren Carter und die Herrscher dieser Welt oder Khomeini und was das ist in dieser wirren Welt. Wir sehen das ja einmal außenpolitisch, wo so viele mit ihren Armeen die Weltgeschichte gestalten. Da sieht man doch nichts von der Herrschaft Jesu. Wo baut Jesus sein Reich? Und wenn man dann an die alltäglichen Lebenssorgen von uns denkt, wo sieht man da etwas von Jesus? Da sind doch die Menschen, die uns umgeben, mit denen wir zusammengespannt sind. Und da sehen wir nichts von Jesus, da sind wir bedrängt, da haben wir Sorge, wie wird der morgige Tag ablaufen. Ich möchte Sie zuerst bitten, richten Sie Ihren Blick noch einmal auf den Thron Jesu in der Ewigkeit. Jetzt steht der Thron fest, das ist ganz wichtig, wenn Sie auch in ganz gefährlichen Dingen drinstehen, ob Sie krankheitsmäßig bedroht sind, ob Sie Angst vor Menschen haben. Richten Sie zuerst Ihren Blick auf den Thron Jesu, dann wissen Sie, das Reich Jesu steht fest. Sein Thron kann niemand erschüttern. Die Menschen dieser Welt, die können an diesen Thron ja gar nicht hinfassen. Er ist erhöht. Das macht uns ganz fröhlich als Christen. Die Welt kann toben, es kann um uns her alles in Aufruhr sein. Wir können ganz fröhlich feststehen, weil wir wissen, der Thron Jesu wird von niemand umgestoßen. Da muss man das noch einmal sich vergegenwärtigen, wie das bei der ersten Christenheit war. Als die anfingen, von Jesus Zeugnis abzulegen, da wurden sie ja gleich angegriffen. Einige der Apostel wurden eingesperrt. Man hat sie unter Druck gesetzt. Man hat gesagt, ihr dürft das nicht mehr predigen, denn schließlich hat Jesus ja gar keine Macht. Man hat das bestritten, hat gesagt, schau, der Hohe Rat hat Macht, die Römer haben Macht. Und dann hat sich die Gemeinde versammelt und hat gebetet. Das Gebet ist so einmalig groß und so gewichtig, was da Jesus, wie da Jesus angebetet wird von der Gemeinde. Und da erheben sie ihre Stimme zu Gott, mitten in der Bedrängnis. Herr, der du Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hast. Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Christus. Ja, sie haben sich auch in dieser Stadt gegen Christus versammelt. Wenn Sie so einmal fröhlich werden und das wissen, es kann doch gar nichts mehr geschehen. Ich bin doch von Jesus Christus angenommen und behütet. Ich bin unter seinem großen Schutz. Welche Aufregung kann mich eigentlich noch durcheinander bringen? Was soll mich noch niederdrücken können und ängstigen können? Jetzt tut mir es nur weh, wie unter uns oft der Unglaube umgeht. Wie ist das oft unter uns ein müdes Reden? Ist die Hand Jesu nicht zu kurz geworden? Kann er überhaupt noch helfen? Wie wird in unseren Kreisen oft gezweifelt am Wort Jesu? Ist er denn wirklich noch da? Ja, ja, seine Herrschaft steht fest und er will sie auch heute unter uns ausbreiten. Er will heute in Stuttgart, in Württemberg, in Deutschland, es werden so die Stationen von Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Welt seine Herrschaft ausbreiten. Nicht bloß in der unsichtbaren Welt, sondern heute mitten hier rund um die Hohenheimer und Dobelstraße, in ihrem Haus, dort wo sie leben, soll das Reich Christi sichtbar werden. Dann haben die Jünger natürlich gleich zurückgefragt, ja, wie wird das sein? Wird das wieder so werden wie einst bei David? Wie hat das einst bei Salomo, als der Friedenskönig Gottes auf dem Thron saß? Sie sehnen sich zurück, als damals Gott sichtbar gewirkt hat, mitten in dieser Welt. Und dann wehrt das Jesus ab und sagt, alle Bilder, die ihr vom Reich Gottes habt, sind viel zu klein. Die sind nicht tauglich, um wirklich darzustellen, was das Reich Gottes ist. All das, was wir als Bild vom Reich Gottes uns immer wieder machen, ist viel zu klein. Wenn Sie sagen, ist das Reich Gottes die Kirche? Ach, wäre viel zu klein, viel zu schwach. Sondern Christus sagt, dass er heute unter uns sein Reich, seine Herrschaft befestigen will. Aber wir sagen, wir meinen doch, wir leben in einer Zeit geringer Dinge. Das Christentum ist ausgehöhlt, unsere Volkskirche ist lau geworden, viele glauben doch gar nichts mehr, selbst welche, die predigen, die sind von ihrer Sache nicht mehr richtig überzeugt. Was ist denn da noch von deinem Reich da? Und dann fordert uns Jesus auf ihn zu schauen, weil der Thron Jesu feststeht. Steht sein Reich auch unter uns fest? Ganz gleich, wie er das macht. Auch wenn das nicht unsere alten Bilder sind, wir haben das vielleicht gedacht, er würde noch einmal das christliche Abendland in der alten Herrlichkeit erneuern oder würde wieder die Volkskirche beleben. Nein, nein, Christus hat ganz andere Möglichkeiten, sein Reich zu bauen. Dann geschieht es in unseren Tagen, dass er junge Menschen herumholt. Vorhin vor dem Gottesdienst hat mir es einer wieder erzählt, wieder in einem Gymnasium in der Nähe Stuttgarts, junge Schüler sich sammeln, kaum ist ein Erwachsener dabei. Was ist das in unseren Tagen? Da sind ein paar junge Leute, die oft aus ganz gottlosen Familien kommen und beten Jesus den Herrn an. Sein Reich steht fest,
Das ist ein Wunder. So wie einst Jesus diesen Saulus, der sogar ein Lästerer und Verfolger Jesu war, herumgeholt hat und ihn zum wichtigsten Boten gemacht hat. Und in einer der heidnischen Städte, Korinth, oder nehmen wir Ephesus, wo dieser große Diana-Tempel war und die Menschen im Aberglauben gefangen waren. Damals hat Jesus Menschen herausgeholt und hat seine Gemeinde gegründet. Es war eine schlichte Gemeinde mit sehr einfachen Leuten. Aber diese Gemeinde hat einen Einfluss bekommen, nicht durch die Gaben dieser Menschen, sondern weil der auferstandene Herr Jesus Christus hinter dieser Gemeinde stand. Ich freue mich so heute am Himmelfahrtstag, dass die Herrschaft Jesu nicht umgestoßen werden kann. Jesus baut sein Reich heute. Und das geschieht in unseren Tagen, dass Jesus lebt. In einer Zeit, wo wir sagen, wo ist denn Gott? Gibt es ihn überhaupt noch? Ja. Und wie? Er baut sein Reich heute in unseren Tagen. Er redet zu Menschen, er nimmt die Dunkelheit weg, er macht Menschen gewiss im Glauben, er ruft Menschen in seine Nachfolge, er baut seine Gemeinde an Orten, wo man es gar nicht für möglich gehalten hätte. Und plötzlich entsteht junge Gemeinde und junge Menschen kommen in großer Zahl zum Glauben und bekehren sich zu Jesus Christus. Und die Macht der Finsternis muss weichen. Menschen sagen sich von der Obrigkeit der Finsternis los und werden Jesus, dem König und Herrn, gehorsam. Wir wollen uns, liebe Brüder und Schwestern, wir wollen uns doch nicht an irdische Bilder vom Reich Gottes gewöhnen. Ich habe eine große Sorge, dass wir uns viel zu sehr gefangen nehmen lassen, ob die Christen für die oder jene Gesellschaftsordnung und für diese Ideologie auch noch ein Wort einlegen müssen, was gut und schlecht ist. Wir kämpfen doch nicht für irdische Ideologien. Wir sind solche, die fürs Reich Christi kämpfen. Der hat heute seine Herrschaft begonnen in unserer Mitte und baut sie weiter aus. Und wir wollen auf dieses Reich Christi hin leben. Dieses Reich Christi wird sichtbar kommen am Ende der Tage. Die Welt geht nicht unter am Umweltschmutz und die Welt geht nicht unter im Atomkrieg, sondern die Welt geht dort unter, wenn Jesus wiederkommt. Und dann wird er sein Reich sichtbar bringen. Wir wissen doch, auf welche neue Gesellschaft wir zuleben. Auf dieses Reich, das heute schon in unserer Mitte begonnen hat. Und auf dieses Reich freue ich mich und auf dieses Reich gehe ich zu. Ich habe Ihnen neulich am Sonntag Kantate von Joachim Neander erzählt, damals von Bremen, von diesem Liederdichter, der nur 30 Jahre alt wurde. Dieser Neander hat gesagt, ich will mich lieber zu Tode hoffen, als durch Unglauben verloren gehen. Ich möchte heute in dieser traurigen Welt, wo so viele Menschen resignieren, mich lieber zu Tode hoffen. Ich weiß doch von meinem Herrn Jesus und ich weiß von seinem Reich, auf das ich zulebe. Das Zweite, wir ergänzen nun unseren Satz, Jesus baut sein Reich heute, das war das Erste, durch uns. Die Jünger sind erschrocken, wie Jesus sie gemeint hat und gesagt hat, aber euch brauche ich jetzt zum Predigen. Ach, die konnten Netze fliegen, die hätten gesagt, Herr Jesus, wenn du einen Matrosen brauchst, ich bin vom See Genezareth dafür vielleicht geeignet, aber so für andere Dienste, da tauge ich nicht. Und wir fühlen uns hoffentlich immer untauglich. Wer sich fürs Reich Gottes für begabt hält, das sind meist Hochstapler. Vorsicht vor denen. Das ist also ganz natürlich, wenn man sich für ungeeignet hält. Das Entscheidende sagt Jesus seinen Jüngern, er sagt ja nicht, Petrus, du wirst das schon schmeißen und Johannes, du bist schon begabt, wenn ich dich so ansehe, du machst das prima. Nie. Sondern Jesus hat ihnen die Ausrüstung versprochen, ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Darum können sie das Reich Jesu bauen. Ja, sie haben doch gar keine besonderen Mittel. Sagen sie, was soll ich denn eigentlich tun für Jesus, wenn jetzt irgendein großer Evangelist käme, aber ich bin doch nur so ein kleines Würstchen und wie soll ich da was tun? In der Kraft des Geistes Gottes. Da ist ein Petrus oben am Tempelplatz gestanden und hat bloß so die paar Fakten von Jesus noch einmal zusammengezählt und hat also noch mal aufgezählt, wie Christus gekreuzigt wurde und wie er auferweckt wurde und dass das ja alles schon im Alten Testament steht. Und da fuhr es den Menschen durchs Herz, wie ein Stich ging es ihnen durch. Haben Sie den Heiligen Geist? Und brauchen Sie. Sonst ist Ihr ganzes Leben wertlos. Sie müssen wissen, habe ich den Heiligen Geist? Paulus hat ein ganz einfaches Kennzeichen gegeben, an dem man prüfen kann, ob man den Heiligen Geist hat. Wissen Sie, an was man es merkt? Manche meinen, man merkt es nur an ekstatischem Reden oder irgendwelchen Wunderzeichen. Nein, nein. Niemand kann Jesus Christus einen Herrn heißen, ohne durch den Heiligen Geist. Wenn Sie Jesus Christus als Herrn anrufen können, heute am Himmelfahrtstag, sagen, er ist der Herr, dem alle Macht gegeben ist. Dann haben Sie den Heiligen Geist? Dürfen Sie wissen, dass die Worte, die Sie reden, nicht verhallen. Dann wirkt Jesus durch Sie hindurch. Sie können das nur so sagen, wie wir es alle machen, bei einem Krankenbesuch, in einem Brief, den Sie schreiben, im Gespräch mit anderen. Sie bekennen Jesus und dann fährt es Menschen durchs Herz. Das Große ist, dass der Heilige Geist uns auch Jesus immer größer macht. Dass wir gewiss werden. Der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir werden immer mehr fröhlich und sagen, ich darf ihm ja gehören. Und dann wird unser Glaube fest. Jesus braucht seine Jünger zum Ausbreiten des Reiches und sagt, ihr macht das, geht ihr hin in die Welt hinaus und da draußen, wo ihr steht, da macht ihr den Mund auf. Da denken wir noch daran, wie ein Stephanus einen einfachen Liebesdienst getan hat. Er hat sich um die ein wenig Benachteiligten und Ärmeren gekümmert und hat die versorgt und hat nach den Kranken geschaut. Und beim Austeilen seiner Speise hat er auch mit den Leuten gebetet, hat ihnen ein Bibelwort zugerufen. Und das hat damals in Jerusalem einen Aufruhr gegeben. Hat einen Aufruhr gegeben, dass dieser Stephanus von Jesus gezeugt hat. Oder wir denken dran, wie Petrus und Johannes einen Lahmen gesund gemacht haben. Da stand alles Kopf in Jerusalem über diesem Zeugnis, das diese Jünger abgelegt haben. Die erste Gemeinde war keine besonders leuchtende Gemeinde. Da gab es schon auch allerhand Böses. Wir denken an Ananias und Sapphira. Auch die ersten Gemeinden waren nicht lautere Gemeinden. Aber die Kraft des Geistes Gottes war dort lebendig. Und wenn Sie fragen, was fehlt unseren Kirchengemeinden, unseren Bibelkreisen, unseren Gemeinschaften, wo wir uns sammeln, was fehlt uns? Der Heilige Geist. Und den hat Jesus uns versprochen und wir können jetzt mit dieser Gabe rechnen. Wir sollen einfach auf diesen Geist Gottes uns verlassen. Und dann sollen wir von Jesus Zeugnis ablegen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ein Zeuge braucht keine großen Reden halten. Ein Zeuge kann nur sagen, ich kann es euch sagen, wie es ist. Ich kann doch jetzt in meiner Predigt Ihnen auch nicht mehr tun. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist wirklich so, dass Jesus Christus der Herr ist. Ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Wir können von uns erzählen, wie wir selbst dieses Wort erfahren haben, wie es uns wichtig wurde, wie es unser Leben umgestaltet hat. Und dann erkennen wir noch, wie dieser Geist Gottes unser Leben neu macht. Wo der Geist Jesu in unser Leben einzieht, da wird plötzlich unser ganzes Wesen verändert. Da kommt die Freude und verdrängt die Traurigkeit. Da drängt uns die Liebe Christi zum Tun. Da wird etwas lebendig vom neuen Wesen. Jesus Christus baut sein Reich heute durch uns. Jesus hat einfach diese 12 genommen und hat gesagt, ihr macht das nun, durch euch geschieht das. Wenn Sie um sich her sehen, wie oft christlicher Glaube abstirbt, wie Gemeinden tot sind, dann rufe ich Sie heute auf. Aber Sie sind von Jesus gesandt. Sie dürfen sich nicht dieser Aufgabe entziehen. Dazu gibt er ihnen seinen Heiligen Geist. Und der dritte Teil unseres Themas. Jesus baut sein Reich heute durch uns bis an die Enden der Erde. Damals waren die 12 Jünger zusammengestanden auf dem Berg und konnten das noch gar nicht fassen, was die Enden der Erde heißen. Heute reist man leicht an die Enden der Erde, aber damals war das sehr kompliziert. Und sie haben das nur gewusst aus der Prophetie, Jesaja 49, ich habe dich zum Licht der Heiden gesetzt, bis zu den fernsten Inseln soll das Licht Jesu leuchten. Das kannten sie schon aus der Weissagung oder Jesus hat gesagt, dass vor seinem Wiederkommen das Evangelium allen Nationen gepredigt werden muss. Und die konnten ja gar keine Sprachen, die Jünger, die waren nur das Hebräische gewohnt, so wie wir das Schwäbische können. Sie konnten sich nicht ausdenken, wie das mal sein wird, wenn sie in das Völkergewirr Asiens eintreten, hinübergehen nach Rom, bis an die Enden der Erde. Und das ist toll. Der auferstandene Herr hat die Grenzen seiner Gemeinde gesprengt. Wir sehen es noch in der Urgemeinde, wie eng die Grenzen waren. Wir hatten gestern in unserem Jugendbibelkreis gerade diese Stelle, wo die hebräischen Juden murrten gegen diese griechischen. In der christlichen Gemeinde, wie es die Spannungen gab um diese Enge und Grenze. Und dann auf einmal sind die Grenzen gesprengt. Dann hat Gott einen Saulus gerufen. Und dieser Saulus war ein unermüdlicher Bote. Als er nach Rom kam, dann gab es dort schon eine Christengemeinde. So weit ist die Herrschaft Jesu. Wenn Sie ein wenig reisen, so schön heute zu reisen, suchen Sie überall, wo Sie hinkommen, Christengemeinden. Sie werden staunen, wenn Sie plötzlich draufstoßen, da gibt's schon welche, die Jesus lieb haben. Wir waren in der letzten Woche zusammen im Kreis der süddeutschen evangelikalen Missionen, die Missionsleiter. Und dann haben wir nur erzählt, so ein paar Minuten, jeder, was er an Großem erlebt in seiner Arbeit. Da erzählte Bruder Pfleitrer von der schweizerischen Indianermission, wie sie drüben im Urwald Brasiliens in einen Urwald kommen, wo noch kaum Menschen waren, und finden eine Christengemeinde und stellen fest, da waren ehemalige Bibelschüler als Missionare auf eigene Faust hinausgezogen in den Urwald, und dann hat sich eine Gemeinde gebildet, wie von alleine. So mächtig ist Jesus heute in diesen Tagen. Bruno Herm erzählte, wie in Äthiopien die Drangsal der Gemeinde weitergeht. Unvorstellbar. Von diesem Generalsekretär Tumsa weiß man ja nichts. Und dann fügte Bruno Herm hinzu, aber die Kirchen in Addis Abeba sind so überfüllt wie noch nie. Gemeinde Jesu lebt bis an die Enden der Erde. Wir wissen von den Christen in den Islamländern, die sich oft nur heimlich sammeln. Ich möchte Sie heute Morgen nur an Schwester Martha Brauner erinnern, die in Kabul in Afghanistan aushält und schreibt, der Andrang der Afghanen sei so groß wie noch nie seit der russischen Besetzung dort. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden, aber Jesus hat gesagt, jetzt fang du in Jerusalem an. Das ist ihre Familie, das ist ihre Umgebung, wo sie stehen mit der Arbeit, das ist ihr Haus, in dem sie wohnen. Fang du an und sei du ein Zeuge der Herrschaft Jesu. Da erschrecke ich, ist eigentlich mein Leben so ganz von Jesus kontrolliert und regiert? Ist mein Reden und Tun unter der Herrschaft Jesu? Und dann darf es weitergehen, auch in die feindlichen Bezirke hinein. Zwischen Juden und Samaritern war ja eine Spannung. Und da war eine Mauer. Übersteigt die Mauern und bringt den Menschen das Zeugnis der Herrschaft Jesu. Der Herr beauftragt uns heute, dass er sein Reich bauen will, durch uns heute bis an die Enden der Erde. Wir dürfen mithelfen. Was ist das für eine Freude, wenn wir einmal in der Ewigkeit sehen können, dass wir gebraucht wurden für die große Sache Jesu. Wir sind hineingenommen in den großen Heilsplan und in die große Heilsgeschichte unseres Gottes. Blicken Sie weg von der Unheilsgeschichte der Menschen. Der heutige Tag, Ihr ganzes Leben soll hineinpassen in die große Heilsgeschichte Jesu, des Königs und des Herrn der Welt. Amen. Nun singen wir vom Lied 95, die Verse 4, 5 und 6.
sollen beten. Herr Jesus Christus, das ist unsere Freude, dass du dein Reich festhältst, auch in diesen Tagen. Und dass dein Reich gebaut wird. Wir wollen wegsehen von all den aufregenden Tagesereignissen. Wir wollen uns nicht in Unruhe versetzen lassen durch all das, was um uns her geschieht. Wir wollen uns nicht ängstigen lassen von all dem, was uns bedroht. Wir wollen auf dich und auf deinen Thron schauen. Wir wollen deinem Wort glauben und es wissen, dass niemand dir die Macht nehmen kann. Und da bitten wir dich, richte du deine Herrschaft zuerst über unser eigenes Leben auf. Mach dir alles untertan, wirke in unseren Gedanken, in unseren Worten und in unseren Werken, dass wir etwas werden können dir zum Lob. Ja, lass du nicht irgendwelche Reste in uns bleiben oder Partien, wo wir anderen Mächten gehorchen, wo wir anderen Gesetzen Gehorsam leisten, als allein dir. Und dann gebrauche uns mit allem, was wir sind. Wir wissen, dass du dich auch durch Leiden, auch durch Schmerzen verherrlichen kannst. Du kannst dich auch durch uns verherrlichen, wenn wir nicht die Siegeslinie gehen, sondern wenn wir, wie du, den Kreuzesweg geführt werden. Aber du kannst auch durch deinen Geist unseren Glauben festmachen, dass wir fröhlich aufschauen zu dir. Und da wollen wir dich jetzt auch bitten, dass dein Reich gebaut werde bis an die Enden der Erde. Du weißt, wo überall heute Morgen Christen bedrängt sind und in der Anfechtung leben. Gib ihnen, dass sie offen und freimütig dich und deinen Namen bekennen, dass viele noch zum Glauben an dich kommen können. Wir wollen dich auch für unsere Stadt bitten. Segne du auch alle missionarischen und evangelistischen Aktionen, die wir planen. Auch unsere Großevangelisation im Juni, auch die Gespräche, die wir führen, den Einladedienst. Lass du da Menschen dein Evangelium hören, dass sie zum Glauben an dich kommen. Dir befehlen wir auch die an, die jetzt nicht unter uns sein können, die Kranken und die Alten, die Schwermütigen und die Bedrückten. Lass du ihnen dein Licht leuchten mitten in der Dunkelheit, die sie umgibt, und richte du sie auf durch deine Kraft und durch deine Macht. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und singen wir noch vom Lied 96, den 5. Vers. Nehmen Sie sich heute irgendwann noch Zeit oder heute Abend und lesen Sie noch einige oder singen Sie mit, wenn Sie nur zu allein sind, diese großen Lieder. Der Himmel ist offen über uns und nun gibt uns Jesus alle seine Gaben. Ich darf Sie noch daran erinnern, nochmals am Sonntag, am zweiten Gottesdienst, lade ich Sie herzlich ein. Im ersten haben wir ja Konfirmation, 10.45 Uhr. Und Kinderkirche ist auch erst um 10.45 Uhr, ganz ausnahmsweise wegen dieser Konfirmation. Dann ist am nächsten Dienstag unser Frühlingsabend um 19 Uhr da möchte ich alle einladen. Das ist was Schönes, wo wir einfach fröhlich zusammen sind. Und ich denke, so manche unter Ihnen, die kommen von irgendwoher und sind einsam und kennen sich kaum aus. Ich weiß nicht, wie wir es machen sollen. Ich finde es auch so schön, wenn man sich hier im Gottesdienst grüßt. Es ist ja nur ein Zeichen, dass man aufeinander zugeht. Das ist uns so wichtig. Wenn ich Ihnen am Ende die Hand gebe, das soll ja auch nur ein Symbol sein, dass wir den Kontakt mit Ihnen suchen. Und da müssen Sie raus aus Ihrer Reserve. So was Schönes, ein fröhlicher Abend am Dienstagabend um 19 Uhr im großen Saal unseres Gemeindehauses. Ich möchte Sie auch sehr zu den verschiedenen Gemeinschaftsstunden in unserer Stadt einladen. Wenn ich es irgendwo zwischen meinen Diensten ermöglichen kann, benütze ich das auch gerne. Oft bin ich unterwegs an den Sonntagmittagen. Ich möchte Sie einladen zu der altpietistischen Gemeinschaft in der Furtbachstraße 16, heute Mittag um 14:30 Uhr, zur Hahnschen Gemeinschaft an der Paulinenbrücke, auch um 14:30 Uhr heute Abend um 18:30 Uhr, die Süddeutsche Gemeinschaft in der Eugenstraße und um 17:30 Uhr, die Eidlinger Gemeinschaft in der Dannegerstraße. Das ist so schön, wenn Sie Schwestern und Brüder finden im Glauben, wenn sie Stärkung erfahren durch Brüder, die ihnen Jesus groß machen. Das ist wichtig und dazu möchte ich Sie auch ermuntern und einladen. Am nächsten Sonntag, also jetzt am kommenden Sonntag, 18., ist die Verabschiedung von Dr. Kilgus in der Föhricht-Gemeinde in Feuerbach. In dieser Gemeinde war Dr. Kilgus, bevor er zum ersten Mal ausgereist ist nach Pakistan, als Assistenzarzt gewesen, und dort wird auch jetzt wieder die Verabschiedung sein. Vielleicht kann auch einer von hier rübergehen, das wird ihn sicher freuen. Er hat sein Visum immer noch nicht, aber er hofft jetzt, dass er es bekommt. Das sind gewisse Anzeichen in Pakistan gewesen bei der Polizei, dass man vermuten kann, dass es jetzt nun endlich klappen wird. Wir haben nun 5 Monate täglich um dieses Visum gebetet. Es ist auch wichtig, dass wir es uns so genau klar machen, wie das oft mit den Führungen Gottes ist, auch im Dienst für ihn bis an die Enden der Erde. Wir brauchen Ihre Mitarbeit bei der Evangelisation, die wir auf dem Schillerplatz haben. Das ist ein großes Wagnis. In der Stuttgarter Innenstadt, in der sonst so viel Werke der Finsternis offenbar sind, so viel Dunkles geschieht, in einer Freiluftveranstaltung Abend für Abend das Evangelium zu verkünden auf dem Schillerplatz. Es waren schon manche Widerstände bis jetzt zu überwinden. Klaus Eickhoff, der vom Volksmissionarischen Amt in Hannover kommt, wird die Abendansprachen halten. Wir brauchen Ihre Mitarbeit vor allem beim Einladen. Das ist wichtig, in den Häusern hin und her die Einladezettel persönlich zu überbringen. Ihr sollt meine Zeugen sein. Wir wären froh, wenn Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift hinterlassen können, dann kriegen Sie das zugesandt. Wir haben das dezentralisiert über die ganze Stadt mit 25 Zentren, wo Sie die Handzettel abholen können und die Orte, wo man es austragen muss. Darum tragen Sie einfach da hinten Ihren Namen auf den Zettel ein und Ihre Anschrift. Da sind 4 so Zettel an den Fensternischen. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Ich möchte Sie bitten, und wenn Sie nur einen kleinen Dienst tun können, helfen Sie mit, damit der Name Jesus in unserer Stadt bekannt wird. Unser Opfer ist heute für diese Evangelisation. Da entstehen Unkosten und wir wollen an diesen Abenden nichts sammeln. Wenn wir das Evangelium predigen und Menschen einladen, dann heben wir keine Büchse hin. Dann wollen wir Menschen beschenken. Und darum wollen wir die Unkosten vorher zusammenlegen. Und das Opfer heute soll auch für diese Evangelisation sein. Und nun bitten wir den Herrn um seinen Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.